Rückblicke sind nicht immer zielführend, manchmal helfen sie aber, Dinge, die geschehen sind, richtig einzuordnen, und manchmal helfen sie, die Gegenwart zu verstehen, und mitunter zaubern sie einem auch nur den Hauch der Erinnerung und des Lächelns ins Gesicht. Und um solche Erinnerungen geht's heute in unserem Tourismus- und Büchertalk des Deutschen Reiseradios mit Rüdiger Edelmann. Hallo allerseits. Ob es einem gefällt oder nicht, auch ich bin inzwischen weder junger Hüpfer noch Nachwuchstalent im Job. So lange mache ich das schon, und immer wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen ins Klönen komme, dann spielen gewollt wie ungewollt Erinnerungen eine große Rolle. Erinnerungen an Erlebnisse und auch an Menschen. Und der Mann, mit dem ich heute rede, der gehört auch zu diesen Erinnerungen. Seit ich zum ersten Mal auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin war, das war 1983, kenne ich ihn. Erst im Vorbeigehen, dann flüchtig, im Lauf der Jahre dann ein bisschen intensiver. Und er ist noch ein paar Jährchen älter, hat noch mehr Erfahrungen gemacht und mir so viele ITBs voraus, dass ich ihn vermutlich nie einholen werde. Horst Schwarz gehört in meiner Erinnerung zur ITB, zum Tourismus, zum Reisejournalismus und zum Kreis der liebenswerten Kollegen. Denn das weiß jeder, nicht jeden hat man gleich gerne. Und Horst Schwarz hat ein Buch geschrieben über sich, übers Reisen, über den Reisejournalistenjob und wiederum auch über Menschen, die ihm begegnet sind. Und darüber wollen wir reden. Hallo Horst.
Hallo, grüß dich.
Bevor wir über das Werk reden, möchte ich dich bitten, dich vielleicht in Stichworten kurz vorzustellen, damit jeder weiß, was für ein Mensch hinter diesem Buch steckt und vielleicht auch begreift, warum das Buch so ist, wie es ist. Wer ist Horst Schwarz und warum hat Horst Schwarz all das erlebt, was da in dem Buch steht, über das wir reden wollen?
Ja, ich mache das ja schon fast 50 Jahre als Reisejournalist. Ich war 9 Jahre bei der Stiftung Warentest, damit hat es angefangen. Und wir haben 3000 Hotels im Jahr und etwa 20 Zielgebiete getestet, also den Angeboten richtig auf den Zahn gefühlt. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Redaktionsbüro, das mittlerweile auch schon 40 Jahre besteht. Und Reisen war eigentlich immer mein Geschäft, knapp 50 Jahre. Und da erinnert man sich ja so an die eine oder andere Geschichte, wobei ich mit Absicht alle peinlichen Geschichten ausgeklammert habe.
Eins ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig, nämlich die Tatsache, dass das Buch nicht die Memoiren eines Reisejournalisten sind mit allen Hoch- und Tiefpunkten eines Autorenlebens.
Um Gottes Willen, das wäre ja nicht zu ertragen.
Hat auch deshalb das Buch so einen schrägen Titel? Also ich würde zumindest erstmal keinen Bezug finden zwischen Tourismus und einem Buchtitel, der lautet Nur schade, dass sie hinkt. Wie kam es auf diesen Titel?
Ja, wie du schon eben gesagt hast, ich habe natürlich die eine oder andere auch private Geschichte eingebaut. Und da war ich mit meiner damaligen Frau zum ersten Mal in Griechenland. Sie war wunderhübsch und braun gebrannt. Und wir waren eingeladen von einem der touristischen Großfürsten, dem viele Hotels gehörten. Wir waren ganz festlich gekleidet und diese Sabine sah fantastisch aus und blonde Haare, mein Gott, das ist für Griechen ja ein Traum. Und sie hatte Probleme mit Warzen unterm Fuß, die schmerzten. Und als sie mal zur Toilette musste, sagte er, ja, das ist ja eine tolle Frau. Ja, nur schade, dass sie hinkt.
Dann ist da ja die Frage nach der Auswahl dieser vielen, vielen Geschichten. Was sind das für Stories, die es für dich wert waren, Platz im Buch zu finden?
Sie sind total gemischt. Viel habe ich geschrieben über Begegnungen. Ich habe wirklich eindrucksvolle Menschen kennengelernt. Vom Friedhofsgärtner eines Soldatenfriedhofs, der früher im Krieg gegen die Deutschen gekämpft hat, bis hin zum, weiß nicht, zum Archäologen, der eine sensationelle Entdeckung gemacht hat. Aber auch in Anführungszeichen kleine Leute sind geschildert. Das spielt eine große Rolle bei der Auswahl. Und es gibt auch zwei Schwerpunkte. Sehr viele Geschichten spielen auf Kreta. Und dann eine ganz kleine Insel, die auch privat in meinem Leben eine große Rolle spielt, Bornholm in Dänemark. Da gibt es auch 4, 5 Geschichten, die auf dieser Insel spielen. Ansonsten geht es rund um die Welt, Schwerpunkt Europa. Und das reicht buchstäblich von A bis Z, von Aachen bis Zypern.
Nun ist das, das ist der Untertitel, auch Geschichten aus einem Reiseleben, wohlgemerkt Reiseleben und nicht Reisejournalistenleben.
Es wird schon immer eigentlich in jeder Geschichte privat. Privat insofern, als ich Kommentare gebe oder mein Gefühl schildere, das ich in dem Moment empfunden habe. Und Moment, das ist ein wichtiges Wort, das sind alles Momentaufnahmen.
Das war auch mein Eindruck. Du hast so einen Hang zu Erinnerungen an besondere Menschen, gerade in Griechenland und Dänemark oder muss man eigentlich sagen, Kreta und Bornholm. Wieso ausgerechnet diese beiden Gebiete? Bei Kreta hast du das ja schon ein bisschen erzählt. Bornholm fällt da ja fast noch ein bisschen aus dem Rahmen, weil da spielt, glaube ich, auch sehr viel Privates mit einer Rolle.
Ja, ich habe, das weiß ich zufällig, 2 meiner Kinder gezeugt auf Bornholm. Das ist auch wirklich Zufall, dass ich das weiß. Ich habe mal geheiratet auf Bornholm und ich fahre da auch 50 Jahre hin, fast jedes Jahr und habe viele Freunde dort. Das ist so wirklich meine zweite Heimat. Du könntest mich also morgen wecken und sagen, komm, zieh um nach Bornholm. Ich würde das machen.
Kann man als Reisejournalist tatsächlich Lieblingsziele haben, ganz jenseits der Profession?
Das erschwert den Absatz, ohne Zweifel. Und dass es diese Konstellation gibt, Dänemark und Griechenland, das gibt es, glaube ich, nur noch bei einem weiteren Kollegen. Das ist Zufall, es ist so entstanden, aber das habe ich dann natürlich gepflegt, weil ich dann natürlich auch auf Kreta jede Ecke kenne und auf Bornholm sowieso ist eine kleine.
Nun ist Kreta ja auch eine Insel, die ja fast schon so einen ganzen eigenen Archipel darstellt. Ich weiß selber, dass ich mich in vielen Aufenthalten so in den Osten der Insel ein bisschen verguckt habe und jahrelang in die Region Sitia gefahren bin und herrliche Urlaube, mit Verlaub auch manchmal herrlich betrunkenen Abenden in einem Cafenion in Palekastro irgendwo erlebt habe. Das ist ein besonderer Menschenschlag, auf den man dort trifft, habe ich so das Gefühl.
Ja, und bei Kreta hat mir sehr geholfen, dass ich einen Freund gewonnen habe, der sich sehr engagiert hat, der mich, weiß ich was, 30 Jahre mit Informationen betreut hat. Und mit dem habe ich irgendwann mal abgemacht, dass er für jede der halbjährlichen, ich musste, um die Bücher zu aktualisieren, halbjährlich nach Kreta, dass er für jede Recherche auf Kreta mir 10 Punkte zeigte, die ich noch nicht kannte. Und das hat er bis zu seinem tragischen Tod durchgehalten.
Hat dir sicherlich die Insel sehr erschlossen. Du hast am Anfang gesagt, du wolltest sehr schonend mit allen Beteiligten umgehen. Ich hatte das Gefühl, mit dir selber hast du das jetzt nicht unbedingt getan, weil viele Geschichten zeigen eine unglaubliche Ehrlichkeit aus. Pleiten, Pech und Pannen des Horst Schwarz spielen zumindest in meinem Eindruck eine nicht ganz unwichtige Rolle. Warum das?
Persönliche Geschichten, die mussten da rein, auch meine Gefühle, das war eigentlich auch ein Anliegen. Das erste Anliegen, dieses Buch zu schreiben. Und mir sind ja doch einige Geschichten passiert, die recht blamabel sind. Ich wollte auch aufzeigen, dass das Leben eines Reisejournalisten nicht nur Honigschlecken ist, dass es da auch unangenehme Geschichten gibt. Unangenehme Geschichten über Mitmenschen habe ich ausgelassen, mit Absicht.
Ja. Gibt es so eine Lieblingsgeschichte? Ich meine, ich fand da Tierbisse, Stürze, verhunzte Frisuren, verschüttete Getränke. Das ist vielleicht ein Beispiel dafür.
Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Ich bin ein großer Gläser- und Umwerfer. Ich habe also jahrelang nur Weißwein getrunken und kein Rotwein, weil ich mich immer bekleckert habe. Und das ist so eine Geschichte, das ist mir also in einem Hotel passiert. Ich werfe ein Riesenglas Cola, ein halb Liter Glas Cola um, habe nur einen Anzug mit auf der Reise. Und der ist von oben bis unten braun und klebrig. Und in dem Fall wollte ich aufzeigen, wie ein gutes Hotel mit einem solchen Drama umging. Auch die Gäste. Ich habe nämlich das Hotel im Bademantel inspiziert, also auch die Bar und das Restaurant. Und nach 2 Stunden war der Anzug gereinigt. Und ich habe mich sehr gefreut. Das war so ein Beispiel, was ein Hotel, das wirklich auf Menschen bezogen ist, leisten kann.
professionelle Schicksalsgeschichten, der noch nicht geschriebene Artikel über den Brandschutz in einem Wiener Hotel und der Brand mit 20 Toten, der der Veröffentlichung, soweit ich das jetzt verstanden habe, zuvor kam. Bei so einem langen Reiseleben musstest du ja zwangsläufig auch durch das eine oder andere durch. Und das war, glaube ich, eine Geschichte, die auf der einen Seite für die Karriere im österreichischen Fernsehen ganz gut war, auf der anderen Seite aber tatsächlich einem den Schauer über den Rücken jagt, wenn man kurz vorher dort war und genau die Mängel, die den Brand ausgelöst haben, dann festgestellt hat.
Ja, wir haben irgendwann uns entschlossen, in diese Hoteltestung der Stiftung Warentest auch Brandschutz einfließen zu lassen. Das kann man ja ganz gut überprüfen. Wir haben festgestellt, da waren in vielen Hotels und nicht nur in südländischen, sondern in dem Fall ja auch in Österreich die Ausgänge verstellt und es gab keine Fluchtschilder. Und das Tragische war, als wir das dem zuständigen Baudezernenten vortrugen. In Wien hat er uns hochkantig aus seinem Büro herausgeworfen. Und eine Woche später gab es dann diese 20 Tote in dem Hotel. Wir haben in dem Fall nicht gerne recht gehabt. Das war ganz bitter, schrecklich.
Wie wichtig ist Subjektivität in diesem Job und auf der anderen Seite auch in diesem Buch? In dem Buch wahrscheinlich ganz vorne.
In dem Buch ganz vorne, aber eigentlich in allen Artikeln, die ich so geschrieben habe in den fast 50 Jahren, war so eine persönliche Einschätzung. Die war aber als solche gekennzeichnet. Ich glaube, dass Subjektivität beim Schreiben von Reiseberichten, bei Schilderung von Destinationen dazugehört. Ich habe ja nicht beispielsweise für den Spiegel geschrieben, von dem man eine absolute Objektivität erwartet, sondern ich wollte ja auch Fingerzeige geben, geh da hin oder geh da nicht hin. Aber ich habe immer kenntlich gemacht, dass es meine eigene persönliche Einschätzung war. Aber bei den Lesern und auch bei den Redakteuren, die mich betreut haben als freien Journalisten, ist das immer sehr gut angekommen.
Lass uns nochmal ein bisschen über dich und natürlich auch über die Fertigstellung des Buchs reden. Es ist ja auch in diesem Buch die Begegnung mit einem Horst Schwarz, der ein multimedialer Mensch ist. Also Fotos, wobei schwarz-weiß, das wirst du mir sicherlich noch erklären, aber auch inhaltliche Bezüge zum Beispiel zum Radio, Filme waren dabei. Eigentlich bist du so ein bisschen der Prototyp dessen, was heute Erfolg verspricht. Wurdest du damals eigentlich beargwöhnt angesichts der vielen medialen Hochzeiten, auf denen du unterwegs warst?
Ja, das war früher nicht zeitgemäß. Es war absolut nicht zeitgemäß, mehrere Dinge zu machen. Wenn du also eine Reise gemacht hast und musstest darüber schreiben und hast aber gleichzeitig ein Mikrofon mit, das hat die Kollegen, Kolleginnen oft wirklich sehr gestört. Heute schreibe ich nur noch, weil das einfach meine Leidenschaft ist. Wenn ich nicht irgendwas schreibe an einem Tag, geht's mir nicht gut.
Aber du wärst eigentlich der Prototyp des heutigen multimedialen Journalisten, der Texte schreibt, fotografiert, am besten mit dem Handy noch ein YouTube-Video produziert und dann auch noch Radiointerviews mitbringt. Kann der ja. Horst Schwarz ja alles, ne?
Ja, aber ich glaube, es wäre mir heute zu anstrengend. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass man in jedem dieser Medien, wenn man zu viel macht, zu oberflächlich bleibt. Ja, und du hast nach den Fotos gefragt. Das war einfach eine Kostenfrage. Ich hätte mir da 70 Farbbilder zum Drucken nicht leisten können. Dann habe ich mal angefangen, die in Schwarz-Weiß-Bilder umzuwandeln und habe festgestellt, dass das einen ganz eigenen Reiz hat. Und habe dann halt Schwarz-Weiß-Bilder veröffentlicht.
Das führt uns zur Veröffentlichung, Selbstverlag im weitesten Sinne. Wie geht das? Das ist ja, glaube ich, wenn man das Bedürfnis hat, jetzt ein Buch auf den Markt zu werfen, doch eine Möglichkeit, die sich da einem eröffnet. Wie schwierig ist das eigentlich, so ein Verlag und Betrieb zu finden, der zuverlässig arbeitet und trotzdem das macht, was man eigentlich will?
Es gibt da viele Gründe. Ich habe also insgesamt in meinem Leben als Reisejournalist 13 oder 14, ich weiß das gar nicht genau, Reiseführer geschrieben. Die wurden dann mit relativ großer Auflage auf den Markt geworfen. Und wenn das Buch nicht lief, wurde es, wie es der Fachausdruck heißt, verramscht. Und das war auch nicht gerade umweltfreundlich. Also die Umweltfreundlichkeit vom Selbstpublishing ist sehr groß, denn es werden nur Bücher gedruckt, die wirklich bestellt sind. Das ist die eine Seite. Wenn man selbst veröffentlicht sozusagen macht, hat es natürlich auch den Vorteil, du musst dich nicht mit einem Lektor herumärgern, der ganz andere Beispiele hatte. Also mein erstes Kreta-Buch wurde vom Lektor bemängelt, der Text, und die Lektorin sagte, wir wollen doch schöne Bücher schreiben und sie schreiben so kritisch, das geht nicht. Nachher ist der Verlag umgeschwenkt. Also man muss sich nicht herumärgern mit einem Lektor, aber der fehlt natürlich andererseits. Es fehlt ein Tippgeber, der sagt, das ist zu hart oder zu weich oder du wiederholst dich. Da habe ich einen Verlag gefunden, der zwei Sachen macht, der lässt sich schreiben. Du musst das komplett abliefern, auch kontrolliert und redigiert. Und dann übernimmt der den Vertrieb und Werbung und alles. Das ist eine schöne Mischung. Und ich hoffe, dass das Buch Leser findet.
Also mich als Leser hat es auf jeden Fall schon mal gefunden. Und für mich ist das so eine ganz eigene Mischung. Mancher wird vielleicht den roten Faden vermissen. Oder ist genau das der rote Faden, dass es ihn nicht gibt?
Ja, so, das ist gut formuliert. Ja, also ich habe natürlich bewusst darauf verzichtet. Es gibt Leser, so, die mir enger vertraut sind, die gesagt haben, das stört sie. Sie haben nur 2, 3 Geschichten gefunden, die sie toll finden, aber damit muss ich leben. Also ich habe absichtlich nicht das Leben eines Reisejournalisten in 50 Jahren textlich begleiten wollen.
Du hast eben schon gesagt, kein Tag darf rumgehen, ohne dass ich irgendetwas schreibe. Davor gab es auch im Selbstverlag schon ein autobiografisches, im weitesten Sinne Familienbuch. Was könnte als nächstes kommen?
Das weiß ich schon genau. Das wird ein Roman, ein Liebesroman. Und entsprechend meinem Alter ist das ein Roman über die Liebe eines alten Mannes.
Nur schade, dass sie hinkt. Kurze Geschichten aus einem langen Reiseleben von Horst Schwarz. Wie kommen Mann und Frau ans Buch?
Das kann man direkt bei dem Verlag, der Tradition, nicht Tradition, sondern Tradition heißt, bestellen. Das kann man auch in seiner Buchhandlung bestellen. Das dauert aber 2, 3 Tage, weil das eben Druck on Demand ist, also Druck auf Verlangen sozusagen, Druck auf Bestellung. Oder man kann es von den einschlägigen Internetversendern bestellen. Es hat, wie das so schön heißt, eine ISBN-Nummer. Es ist also ein richtig vollwertiges Buch auf dem Markt.
Und ich hänge noch einfach dran, ISBN-Nummern und all diese Informationen, die gibt es natürlich auch auf der Reiseradio-Website nachzuschauen. Und 1, 2 Fotos wird es da natürlich auch dazu geben. Reisen ist Leben, deshalb war dieses Gespräch auch ein Reden übers Leben. Danke fürs Zuhören und belohnen Sie Horst Schwarz mit dem Kauf des Buchs und mich mit dem Brot des Podcasters, Abonnement des Reiseradios bei Spotify oder Google und Apple Music. Kostet nichts, bringt mir vielleicht ein wenig Erfolg. Erfolg, der erfreut, auch wenn er nicht abhängig macht.